Christen leben mitten in einer Welt, die uns täglich anzieht und beansprucht, durch Arbeit, Konsum, Medien, Beziehungen und religiöse Meinungen. Vieles davon ist an sich gut und von Gott als Schöpfungsgeschenk gedacht, und doch spüren wir, wie sich darin etwas Fremdes verbirgt, das unser Herz von Gott wegzieht. Johannes hilft in seinem ersten Brief, hinter die Fassade zu schauen. Er deckt auf, was die Welt im biblischen Sinn wirklich ist, wie sie mit unseren inneren Begierden zusammenwirkt und wie Gottes Liebe und Wille stärker sind als der versteckte Einfluss des Bösen. Die Welt als satanisches System hinter der schönen Fassade. Wenn Johannes schreibt, liebt nicht die Welt noch die Dinge in der Welt, meint er mehr als die sichtbare Schöpfung oder die Menschen um uns her. Vor Gott ist die Welt ein geordnetes System, das von einem unsichtbaren Haupt gesteuert wird. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem, der böse ist, heißt es. Die Welt liegt, passiv, scheinbar harmlos, in dem Bösen. Hinter Kultur, Wirtschaft, Technik und Unterhaltung steht eine geistliche Regie, die nicht neutral ist. Satan benutzt das, was Gott als gute Gabe geschaffen hat, um daraus ein Gegenreich zu formen, das den Menschen unmerklich vom lebendigen Gott wegzieht. Satan hat Landwirtschaft und Industrie benutzt, um sein böses System aufzubauen. Aber diese Dinge an sich sind nicht der Inhalt des von Satan gebildeten Weltsystems. Gerade weil die Fassade so ansprechend ist, ist dieses Weltsystem so gefährlich. Landwirtschaft, Industrie, Bildung, Medien, all dies kann Ausdruck der guten Fürsorge Gottes sein. Doch dieselben Felder können auch zum Träger einer unsichtbaren Betäubung werden, die das Herz belegt und die Wahrnehmung für Gott abstumpft. Die Welt arbeitet nicht in erster Linie mit offenen Verboten gegen Gott, sondern mit Angeboten, die das Interesse des Menschen aufsaugen, bis für den Vater kaum Raum bleibt. So wird der Mensch, der für Gottes Absicht geschaffen wurde, systematisch auf Nebenbühnen ausgelastet. Gott selbst stellt sich diesem System nicht mit rascher Flucht entgegen, sondern mit der klaren Offenbarung seines Wortes. Er zeigt, was hinter der schönen Fassade steht, damit sein Volk nüchtern und innerlich wach bleiben kann. Johannes verbindet die Warnung vor der Welt mit der Freude über das geoffenbarte Leben, und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Die Antwort auf die Macht der Welt ist nicht zuerst eine angestrengte Askese, sondern das Kennen dieses geoffenbarten Lebens. Wo das Herz von der Person des Sohnes her erfüllt ist, verlieren die glitzernden Oberflächen ihre zwingende Kraft. So wird die Erkenntnis der Welt als satanisches System nicht zu einer dunklen Fixierung auf den Feind, sondern zu einem Aufruf zu innerer Klarheit. Die Schöpfung darf wieder als das gesehen werden, was sie im Ursprung ist, Werk der Hände Gottes, der Herr des Himmels und der Erde ist, und kein selbstständiger Raum für eigene Wege. Die Einsicht, dass die Welt in dem Bösen liegt, soll uns nicht lähmen, sondern wach machen für die Liebe des Vaters. Wer begreift, wie sehr sein Herz umkämpft ist, beginnt neu zu schätzen, dass Gott sich uns in Christus zugewandt hat, um uns mitten in dieser Welt an sich zu binden. Diese Sicht entmutigt nicht, sie richtet auf, wir sind nicht Spielball eines Systems, sondern Kinder eines Vaters, der uns durchschaut, bewahrt und trägt. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem, der böse ist. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Die nüchterne Einsicht, dass die Welt ein von Satan geformtes System ist, macht das Leben nicht grauer, sondern klarer. Sie nimmt den Dingen ihren Zauber als letzte Instanz und gibt ihnen ihren rechtmäßigen Platz als Mittel statt als Ziel. Wer lernt, hinter der Fassade das unsichtbare Ringen zu sehen, wird nicht panisch, sondern bewusster. Beziehungen, Arbeit, Konsum und Freizeit bekommen ein neues Gewicht im Licht des Vaters. So entsteht eine Freiheit, die mitten im Alltag Raum für Gottes Gegenwart lässt und den inneren Menschen vor lautloser Betäubung bewahrt. Die Dinge in der Welt, Lust und Eitelkeit als Inhalt des Systems. Johannes rückt die Betrachtung näher an unser Inneres, wenn er schreibt, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und die Prahlerei des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Die Welt ist nicht nur ein äußeres System, sie hat einen inneren Inhalt, der unsere Begehren formt. Die Lust des Fleisches bezeichnet die unruhige Begehrlichkeit unseres gefallenen Leibes, in den durch den Sündenfall ein fremdes Element eingedrungen ist. Sie treibt nicht nur zu groben Sünden, sondern sucht ständig nach Befriedigung, nach dem nächsten Reiz, nach einem Wohlgefühl ohne Rückbindung an Gott. Die Lust der Augen erweitert dieses Begehren auf die Ebene der Seele, was wir sehen, weckt Wunsch, Vergleich, Besitzdrang. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der prahlerische Hochmut des Lebens, dies sind die Inhalte von Satans bösem System. Nach der Bibel steht die Welt dem Vater entgegen, der Teufel steht dem Sohn entgegen und das Fleisch steht dem Geist entgegen. Einerseits haben wir die göttliche Dreieinigkeit, den Vater, den Sohn und den Geist. Hinzu kommt die Prahlerei des Lebens, jene stille oder laute Selbstinszenierung, die sich aus dem Macht, was man hat, kann oder zu können meint. Sie speist sich aus Status, Sicherheit, Bildung, Einfluss oder auch geistlichen Vorzügen und lebt davon, gesehen und bestätigt zu werden. So lädt das satanische System die guten Gaben Gottes mit Begehrlichkeit und Eitelkeit auf. Ein Haus ist ein Geschenk, doch es kann zur Bühne werden, auf der ich mich selbst in Szene setze. Kleidung schützt den Leib, kann aber zum Mittel des Sichervortuns werden. Technik erleichtert den Alltag, kann aber das Herz binden, bis Gedanken und Gespräche fast nur noch darum kreisen. Die Schrift macht deutlich, dass diese inneren Bewegungen nicht isoliert sind, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und die Prahlerei des Lebens sind Ausdruck dieses inneren Widerstreits gegen den Geist. Sie sind nicht einfach harmlose Gefühle, sondern Kräfte, die den Raum, den der Geist in uns einnehmen möchte, besetzen wollen. Indem sie unser Verlangen absorbieren, drängen sie die feine, aber reale Wirkung des Geistes an den Rand. Gott verurteilt nicht die Dinge an sich, sondern die Art, wie das Herz an ihnen hängt und sich durch sie definiert. Johannes knüpft daher die Warnung vor der Welt direkt an die Liebe zum Vater, liebt nicht die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Wo die Liebe des Vaters unser Inneres prägt, verlieren Lust und Prahlerei ihren Glanz. Die Dinge bleiben Dinge, sie müssen nicht mehr tragen, was nur Gott tragen kann. So entsteht eine stille Freiheit, in der man genießen kann, ohne gebunden zu sein, und verzichten kann, ohne zu verarmen. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und die Prahlerei des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wo die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und die Prahlerei des Lebens erkannt werden, erwacht ein neues Feingefühl für das, was das Herz wirklich nährt. Das Leben wird weniger von der Frage beherrscht, was noch möglich, erreichbar oder vorzeigbar ist, sondern mehr von der unscheinbaren Freude, in der Liebe des Vaters zu stehen. In diesem Licht verlieren Vergleiche an Schärfe und der Druck, sich zu beweisen, lässt nach. So wächst eine innere Gelassenheit, die das Materielle dankbar empfängt, es aber nicht mit Erwartungen überlädt, die nur Gott erfüllen kann. Die Liebe des Vaters und der Wille Gottes, Überwindung in einer vergehenden Welt. Johannes stellt der vergehenden Welt nicht eine bloße Verneinung entgegen, sondern eine bleibende Wirklichkeit, und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In Gottes Blick ist das System der Welt mit all seinen Begierden bereits auf dem Weg des Verschwindens. Alles, worauf die Prahlerei des Lebens baut, ist letztlich brüchig. Demgegenüber hat der Wille Gottes Bestand, weil er in seinem Wesen mit seiner eigenen ewigen Person verbunden ist. Wer sich diesem Willen öffnet, betritt den Raum dessen, was Gott selbst trägt und bewahrt. Andererseits haben wir die Lust der Augen. Auf den ersten Blick scheint die Lust der Augen einfach ein Teil der Lust des Fleisches zu sein. Tatsächlich bezieht sich dies jedoch auf etwas in unserem Körper. Diese Überwindung geschieht nicht in eigener Stärke. Johannes beschreibt junge Männer als solche, die den Bösen überwunden haben, und begründet es damit, dass das Wort Gottes in ihnen bleibt. Das Wort Gottes ist mehr als Information, es ist das Licht, das die Masken des Feindes sichtbar macht, und die Speise, die den inneren Menschen stärkt. Jesus selbst betete für die Seinen, ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor den Händen dessen bewahrst, der böse ist. Bewahrung vor dem Bösen geschieht also nicht durch Rückzug aus der Welt, sondern durch ein Bleiben im Wort des Vaters mitten in der Welt. Die Schrift zeigt zugleich eine tiefe Entgegensetzung, die Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen Gott, und doch so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab. Gott liebt die Menschen in der Welt und arbeitet darauf hin, sie aus dem System herauszuretten, das System selbst aber steht seiner Absicht entgegen. Der Sohn Gottes ist offenbar gemacht worden, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In seinem Tod und seiner Auferstehung hat er die Wurzel des Weltsystems getroffen. Wer im Glauben mit ihm verbunden ist, steht auf der Seite dessen, was schon jetzt in Gottes Augen siegreich ist. In diesem Licht erhält der Wille Gottes ein anderes Gesicht. Er ist nicht eine Reihe äußerer Anweisungen, sondern die konkrete Gestalt der Liebe des Vaters in unserem Leben. Wer ihn tut, bleibt, weil er sich in die Bewegungsrichtung des ewigen Gottes hineinnehmen lässt. Die Kräfte der Welt versuchen, diese Ausrichtung zu verwischen, doch das Bleiben im Wort bewahrt die innere Linie. So kann ein Mensch äußerlich denselben Alltag leben wie viele andere und doch innerlich an das gebunden sein, was nie vergeht. Die Welt mag ihn nicht verstehen, aber vor Gott trägt sein Leben das Gepräge der Ewigkeit. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Die Einsicht, dass die Welt mit ihrer Lust vergeht, relativiert nicht nur äußere Erfolge, sie entlastet auch von dem Druck, alles aus diesem Leben herausholen zu müssen. Wo das Herz im Willen Gottes Halt findet, verliert das Ständige noch mehr der Welt Andringlichkeit. Das Wort des Vaters wird zum stillen Kompass im Lärm der Angebote. So wächst eine Überzeugung, die trägt, was aus Gott ist, bleibt. Diese Gewissheit macht nicht passiv, sondern frei, im Heute Schritte zu gehen, die von Ewigkeit her Gewicht haben. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.